Jetzt heute ist Sondersendung. Wir sind Death Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Death Radios am Mikrofon. Wieder Death Radio hier zu Death Radio.
Ja, herzlich willkommen zu Death Radio und im Studio bin heute ich bin Matu und Hannes ist auch noch da.
Hallo.
Hi. Sag noch mal was, höre ich dich heute?
Ich hoffe doch.
Ich höre dich auf jeden Fall. Naja, ich habe gehört, du hattest beim letzten Mal Mikroprobleme.
Ja, irgendwas war ganz komisch und die Mikros wollten nicht, außer das Moderator-Mikro, aber nach einigen Minuten Rum- und Umstecken hat es ja funktioniert und das wird auch noch rausgeschnitten werden. Deswegen.
Ja, heute haben wir auch technische Probleme, heute haben wir nämlich kein Internet im Studio.
Wir haben Internet, aber wir haben kein DNS.
Ja, also auf meinem Laptop ging auch das Internet nicht. Wir haben da ging Internet?
Ja, also Ping funktionierte.
Ja, dann geh doch mal, da müssen wir nur irgendeine Google-Website finden.
Das Problem ist nur, dass wir eben nicht wissen, wo Google steht. Also auf was für eine IP zum Beispiel.
Krieg ich hiermit nicht pingen irgendwie?
Ja, DNS? Vielleicht kriegen wir während der Musikpausen zwischendurch das nochmal hin zum Laufen, ja. Kleine technische Internetprobleme im Studio.
Naja, wie immer sind wir auch am Ostersonntag für euch da. Letztes Jahr haben wir zu dieser Zeit unsere Ostereiersuche veranstaltet.
Mhm. Ja.
Das Osterei vom letzten Jahr ist immer noch auf der Website, falls ihr Lust habt, Easter Eggs zu suchen. Wir haben das immer noch nicht runtergenommen. Wir haben aber kein neues versteckt.
Nee, wir haben nicht, weil mein Name ist Hase und ich weiß von nichts.
Wir haben heute auch kein so festes Thema, aber wir haben ein paar News und da gibt es auch einige News, also ganz viel immer noch im Gespräch ist natürlich ACTA und das ist auch immer noch nicht vorbei, aber es gibt auch wieder eine neue Bedrohung, gegen die wir kämpfen müssen und die nennt sich diesmal CISPA oder wie man es ausspricht.
Immer diese Paar-Namen.
Ja, es
Sopa,
ist noch,
Piper.
Genau, es ist nämlich Nachfolger von Sopa und Piper, nämlich wieder ein US-amerikanischer Gesetzesentwurf. Und ich zitiere einfach mal Netzpolitik dazu, die haben das ganz schön beschrieben. CISPA, der US-Nachfolger von Sopa und Pipa. 2 Monate nach dem gescheiterten Versuchen, mit Sopa und Pipa in den USA drakonische und unverhältnismäßige Maßnahmen zur Durchsetzung von Urheberrechten einzuführen, ist bereits der nächste Versuch auf dem Weg. Der Cyber Intelligence Sharing and Protection Act of 2011, in Klammern CISPA, hat bereits ein Fünftel der Kongressabgeordneten hinter sich versammelt. Das Ziel des Gesetzesentwurfs ist die Bekämpfung von Online-Kriminalität. Mit dabei sind selbstverständlich so vage Formulierungen, die zu Maßnahmen wie einer verstärkten Echtzeit-Online-Überwachung und natürlich wieder Netzsperren führen können. Das kennt man ja schon aus ACTA. Bei CISPA kann das klassische Online-Kriminalität betreffen, wie der Name verspricht. Aber Kritiker gehen davon aus, dass auch schon einfache Urheberrechtsverletzungen und natürlich Webseiten wie WikiLeaks oder The Pirate Bay gemeint sind, wie die EFF schon vor einem Monat berichtete. Ja, und als Kommentar schreibt Netzpolitik noch dazu, ein gefährliches Element ist das Angebot an private Unternehmen, dass sie von einer Haftung ausgeschlossen werden, sofern sie umfänglich mit der Regierung kooperieren.
Okay, das ist böse, weil normalerweise hat erst so ein Unternehmen eine Verpflichtung gegenüber höheren Stellen oder höheren Unternehmen oder auch dem Staat eben, dass sie schauen, dass ihre Nutzer, ihre Kunden nichts Böses tun. Und normalerweise ist das über AGBs oder sowas geregelt. Und das ist echt krass, wenn sie dann sagen, ja, ihr braucht es dann nicht mehr in der AGB reinschreiben, so ungefähr, ihr braucht euch da nicht mehr drum zu kümmern, wenn ihr uns einfach alle Daten gebt.
Ja, tatsächlich ist das der größte Kritikpunkt, dass hier eben Datenschutzgesetze vollkommen umgangen werden. Und zum Beispiel wir in Deutschland haben ja auch ziemlich starke Datenschutzgesetze. Und wenn jetzt aber einfach die US-Firma sagt, also es ist ein bisschen schwierig rauszufinden, worum es da wirklich geht in dem Gesetz. Ich hatte da ein bisschen Schwierigkeiten. Was ich so rausgelesen habe, war, dass man eben sagt, ja, alles, was irgendwie mit Kommunikation im Netz zu tun hat, sprich alles, was man tut, muss irgendwie den US-Behörden zugänglich gemacht werden, wenn diese danach fragen. Ohne richterlichen Beschluss. Und es reicht auch ein Verdacht auf irgendeine Straftat oder irgendwas Falsches.
Ja, sehr komisch und irgendwie vom Gefühl her noch schlimmer als die vorherigen, oder? Also so.
Ich hatte auch, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, es wird ja immer schlimmer. Und es gibt auch wieder eine Petition dazu. Ich habe sie schon unterschrieben. Ich persönlich rate auch anderen, sie zu unterschreiben. Jetzt muss ich nur warten, bis die Website hier geladen ist, weil wie gesagt, wir haben hier auf dem Studiorechner gerade kein Internet, deshalb muss ich hier mit meinem Smartphone surfen.
Aber wir haben Smartphone und deswegen können wir jetzt die Sendung noch machen. Also damals, als es noch keine Smartphones gab.
Mein Smartphone ist jetzt Dreh- und Angelpunkt unserer Sendung, weil wir dachten uns, ja, hey, eine spontane Sendung, haben ja immer Internet, aber immer dann, wenn man
es wirklich braucht. Also haben wir eigentlich auch immer Musik.
Ja, das mit der Musik wird auch noch lustig. So, hier. Also, ich weiß immer noch nicht, wie man diese Organisation ausspricht. Das ist eine Nichtregierungsorganisation. AVAS, glaube ich.
AVAS, ja. AVAS.
Ich weiß nicht. AVAAZ.org. Und ja. Die haben viele Petitionen und Aktionen, die lohnenswert sind, sich die mal anzuschauen. Und eben auch zum Thema CISPA. Und da schreibe ich mal was. Die dazu schreiben. Die schreiben nämlich, jetzt gerade versucht der US-Kongress heimlich ein neues Gesetz zu verabschieden, das das Ausspionieren des gesamten Netzes erlauben würde. Und sie hoffen, dass die Welt es nicht merkt. Wir haben schon einmal geholfen, ihre Netzattacke zu vereiteln, tun wir es noch einmal. Mehr als 100 Kongressabgeordnete unterstützen einen neuen Gesetzesentwurf CISPA, der Unternehmen und der US-Regierung das Recht geben würde, jeden von uns, solange sie wollen und ohne richterliche Anordnung, auszuspionieren. Zum dritten Mal versucht der US-Kongress, unsere Internetfreiheit anzugreifen. Doch wir halfen, SOPA und PIPA zu stoppen und jetzt können wir dieses neue Schnüffelgesetz im Keim ersticken. Unsere weltweite Welle des Protests spielte eine wichtige Rolle beim Schutz des Internets vor Regierungen, die gern alles, was wir online tun, überwachen und kontrollieren würden. Gemeinsam können wir dieses Gesetz für immer begraben. Unterzeichnen Sie die Petition und erzählen Sie allen Internetnutzern, die Sie kennen, davon. Hm. Ja, und es betrifft eben tatsächlich in dem Fall alle Internetbenutzer.
Ja klar, weil jeder benutzt irgendwo mal einen Dienst, der in Amerika liegt.
Genau, jegliche Daten, die bei Facebook sind, kommen irgendwann mal in den USA vorbei. Twitter, genau dieselbe Sache, Google natürlich, also wer über Google sucht, ja. Ich kann auch noch den Text an die Abgeordneten des US-Kongresses vorlesen, der da unterzeichnet wird. Und der lautet, als beunruhigte Bürger der Welt rufen wir Sie dazu auf, die Gesetzesvorlage zur Cyberkriminalität, in Klammern Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, sofort fallen zu lassen. Unsere Demokratie und Bürgerrechte werden von den überzogenen und unnötigen Internetüberwachungsbefugnissen dieser Vorlage bedroht. Das Internet ist ein wichtiges Instrument, mit dem Menschen auf der ganzen Welt Ideen austauschen und sich gemeinsam für die Welt, die wir uns wünschen, einsetzen. Wir rufen Sie dazu auf, wahres Führungsverhalten zu zeigen und sich für unsere Internetfreiheit einzusetzen.
Ich finde schon wieder den Namen so komisch. Also ich bin ja nicht mal ansatzweise irgendwie mit Nomenklatur und Dingen bewandert, aber Cyber Intelligence Sharing and Protection Act. Also Cyber, Computer, Intelligence, Überwachungsdaten in dem Fall vermutlich. Und ja, wir tauschen die, Sharing, oder machen sie allen verfügbar und Protection schützen irgendwas.
Ja, Protection ist ja jetzt bisher überall drin gewesen.
Ja, hier. Protection Act. Ja.
SOPA war der Stop Online Piracy, okay, da war kein Piracy. Protection drin. Ja. PIPA war Protect IP und das war kurz für Protect Intellectual Property, nee.
Ja. Naja. Aber irgendwie Protect, also was wird da geschützt und also was wird geshared, was wird verteilt und was wird geschützt? Also für mich jetzt sieht das so aus, als würde halt vor allem irgendwas verteilt, aber nichts geschützt. Also
Ja, und es ist immer noch die gleiche Sache, dass eigentlich nur große Konzerne Angst haben oder mächtige Leute Angst haben, dass sich irgendwas ändert und sie dadurch irgendwie nicht mehr so viel Geld verdienen wie bisher.
Ja, und wir müssen es vielleicht nochmal sagen, wir sind nicht gegen Urheberrecht oder Urheberschutz in dem Fall. Also natürlich, wer etwas erschafft, der soll auch was dafür bekommen und es ist wichtig, dass Leute was erschaffen. Aber das Problem sind immer diese Verlegerfirmen, die viel Geld damit machen, irgendwas zu tun und also, ja.
Das Geld machen ja im Moment nicht die Leute, die etwas schaffen.
Ja, die wenigsten Musiker können gut von ihrem Sach leben. Also es gibt einige, die können davon leben, aber halt nicht unbedingt übermäßig gut. Obwohl die Plattenfirmen zum Beispiel viel Geld damit verdienen. Ja, da gab es auch eben den mehr oder weniger passend auf einer anderen Seite diesen Brief von vom CCC, von 51 Leuten des CCC, als Antwort auf den Brief von 51 Leuten, 51 Tatort-Schriftautoren. Die haben halt irgendwie so einen ja sehr plakativen, stereotypenbehafteten Brief geschrieben. Die Netzgemeinde ist böse und was ihr tut, ist ja ganz schlimm und ihr wollt uns unser Geld berauben. Und dann haben 41 Leute aus dem CCC zurückgeschrieben in einem recht lustig geschriebenen Brief. Ja, wir sind doch auch eigentlich Erschaffer von Werken und wir und wir sind die, die gegen das aktuelle System sind, obwohl wir selbst Erschaffer sind von Werken. Und also ist irgendwas komisch und ihr hättet schon vor 10 Jahren aufspringen können, dann hätten wir es jetzt vielleicht alle besser. So ungefähr. Einfach vielleicht, mal durchlesen.
Vielleicht müssen wir das auch nochmal sagen, dass es ja Alternativen gibt.
Ja.
Zum Beispiel so Micropayment-Ideen oder es wurde ja auch gerade auch vom Chaos Computer Club die Kulturwertmark beziehungsweise Kulturflatrate
genau solche Sachen
diskutiert.
Die halt eben, natürlich, das sind bisher nur Ideen, aber man kann jetzt nicht einfach mal sagen, das wird nicht funktionieren, weil man noch nicht mal was ausprobiert hat in der Richtung und es sieht so aus, als würden die besser funktionieren als manche Dinge, die heute funktionieren. Es gibt immer wieder tolle Artikel von Leuten, die mal nachgerechnet haben, was zum Beispiel Personen von den Verwertungsgesellschaften, also von der GEMA bekommen für ihre Musik und das sind teilweise, manche Leute bekommen halt nahezu nichts und müssen irgendwie eigentlich mehr zahlen, als sie rausbekommen und andere Leute machen fast nichts, deren ihre Musik wird irgendwo gespielt und deswegen bekommen sie sehr viel Geld. Also und diese ganzen, zum Beispiel die letzte Vermehrtungsrichtlinie wurde nicht in der Hauptversammlung abgestimmt, obwohl sie es hätte müssen eigentlich nach GEMA-Gesetz, GEMA-Vereinsgesetz oder was ist das? Ich weiß nicht genau, was die GEMA ist.
Die,
ich glaube, sind auf jeden Fall Verein. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, möglich.
Ja, irgendwie sowas. Also, ja. Ein paar Leute, wie immer, überall auf der ganzen Welt, ein paar Leute reich, werden reich und auf Kosten aller anderen. Ja. Was gab's denn noch?
Es ist Ostern.
Es ist Ostern. Auch
News. Und wir haben hier, wir haben hier Osterhasen.
Ja, wir haben Osterhasen.
Die könnt ihr jetzt nicht sehen, weil wir sind natürlich im Radio, aber ich gebe jetzt mal einen.
Wir machen Hörradio.
Wir machen jetzt
Hörverkostung.
Wir machen jetzt für euch die Schoko-Osterhasen auf, damit ihr auch was davon habt. Du hast mir vorhin erzählt, dass Google was Neues rausgebracht hat.
Oh ja, das fand ich voll toll. Es war kein Osterschatz, kein 1. April-Schatz, weil es kam erst am 3. oder sowas raus oder am 2.
Oh.
und zwar, wir haben ja alle so tolle Smartphones.
Und das Google, uns gerade die Sendung rettet, genau, weil es unsere einzige Verbindung ins Internet ist.
Und ja, Google plant ein Head-Up-Display in Form einer Brille dafür. Das soll wohl schon im Herbst die erste Version davon geben. Also vermutlich über Bluetooth angesteuert oder so. Und man läuft halt rum und kriegt dann Wetterdaten und die Karte und sowas eingeblendet. Und es gibt verschiedene Prototypen. Ich weiß nicht genau, wie sie es dann nachher machen werden. Manche sind ein Display oberhalb des normalen Sichtfelds, dass man nach oben schauen muss, um das Display zu sehen. Andere irgendwie halt eine normale Brille und da drauf projiziert. Also ein durchsichtiges Display mit irgendwelchen tollen Daten. Das geht so langsam in Richtung der Datenbrille, die ich schon lange will.
Es gibt hier auf Heise einen Artikel dazu. Augmented Reality per Brille. Zu Augmented Reality habt ihr auch mal eine Sendung gemacht, gell? Da war ich nicht da, aber
Schon wieder ein Weilchen her.
Die fand ich cool. Mhm. Und noch auf irgendeine Sendung wollte ich hinweisen. Ach genau, wir haben vorher über so Alternativen für Bezahlung für Schaffer gesprochen. Da haben wir auch eine Sendung drüber gehabt.
Ja.
Die hieß Kulturwertmark, Flatter und so. Mhm. Oder so ähnlich.
Mhm. Genau so.
Ich kann jetzt nicht nachschauen, welche Nummer das ist, weil kein Internet.
Mhm. Aber diese Brille sah an sich recht interessant aus. Natürlich, es ist eine Brille. Wir projizieren was ins Sichtfeld rein. Das heißt, wir sehen nachher weniger. Und eventuell stört diese Information auch beim normalen Laufen. Gibt's natürlich schon wieder verarsche Videos von irgendwelchen Leuten, die dann einen Anruf nicht annehmen wollen und so damit beschäftigt sind, diesem verdammten Gerät zu sagen, dass sie jetzt das nicht annehmen wollen, weil es natürlich mit Spracherkennung funktioniert, dass sie gegen Laternenpfosten laufen und so.
Also hier in dem Artikel stehen noch ein paar Informationen dazu, nämlich ist es wohl ein Projekt des Google X Forschungslabors, von dem man bisher, glaube ich, noch nicht so wirklich viel mitbekommen hatte. Und es ist eben eine Brille, die dem Träger im normalen Alltag zusätzliche Informationen in das Gesichtsfeld einblenden soll, zum Beispiel Termine könnte man sich da vorstellen, dass es einen über Termine informiert oder natürlich über den Ort, wo man sich befindet. Mhm. Also das Navi oder so könnte da drin sein, Navi für Fußgänger.
Gerade eins aus dem Projektvideo war eine interessante Sache. Die Person läuft zu einem U-Bahn-Eingang und dann wird angezeigt, Störung im Betriebsplan. Bis die nächste U-Bahn kommt, ist es schneller zu laufen, wird die Karte eingeblendet und gezeigt, wo man laufen soll.
Das ist in Deutschland sinnvoll. Hier fahren ja die Bahnen nie. Insbesondere nicht die S-Bahnen und naja. Ich war gerade in Japan, da fahren die Bahnen, das ist toll.
Ja, über Japan können wir nachher nach einer kleinen Musikpause vielleicht auch mal noch ein bisschen reden. Mhm.
Was steht denn hier sonst noch so? Also es gibt wohl Videos von Google, also es gibt Videos von Google, wo sie das Projekt vorstellen und auch einige Ideen, was man mit dieser Brille so machen könnte. Und ich bin gespannt, was die kosten wird. Mhm. Steht hier nichts dazu. Weil das ist bestimmt ein interessantes Spielzeug. Also ich kann mir auch vorstellen, da irgendwie Spiele drauf laufen zu lassen. Das ist so echt.
Oder zum Beispiel das auch. Ja, es gibt ja schon, es gab so Spiele, die waren damals noch mit PDAs vor 10 Jahren oder sowas, habe ich glaube auch in der Augmented Reality Sendung angesprochen gehabt. Ein Spiel, verschiedene Leute haben verschiedene PDAs, die haben eine Kamera und ein Display. Und damit kann man eben zum Beispiel ein paar Leute können rumlaufen und die Umgebung scannen und Viren finden. Die sind halt eben projiziert in dem Raum. An einem bestimmten Punkt auf dem Campus ist eben ein Virus. Und wenn man jetzt mit dem PDA da drüber scannt, dann wird das eingeblendet an der richtigen Stelle. Und dann kann man das eben markieren und dann können die Leute, die Viren töten können, vorbeikommen, wissen, wo es ist und können es töten. Die können es halt sonst nicht finden. Und solche Sachen wären dann jetzt halt noch cooler mit Brille, weil Brille stört nicht. Also jeder, der schon mal eine Brille getragen hat, zum Beispiel Sonnenbrillen allein schon, ja, stört halt nicht. Die hat man auf und man bemerkt sie eigentlich gar nicht mehr.
Ja, und dann steht in dem Artikel von Heise noch dran, dass einige andere Hersteller bereits ähnliche Produkte auf dem Markt haben. Nämlich Epson zum Beispiel seit einigen Tagen. Jetzt muss ich kurz schauen, wie alt der Artikel ist. Der Artikel ist vom 5.4., also von vor 3 Tagen. Und hier steht, dass Epson eben schon eine Augmented Reality Brille hat, die auch auf der Android-Plattform läuft, es aber noch wenig Anwendungen dafür gibt. Mhm. Preis steht leider auch nicht dran. Und
Cinemizer oder sowas gab es auch. Das sind 3D-Brillen für, also Display-Brillen. Ich weiß gerade nicht, wie der Hersteller war, hieß. Die kosten relativ viel Geld, 2000 Euro oder sowas, glaube ich. Und da gibt es auch 1-2 Modelle, die vorne noch eine Kamera drin haben. Allerdings, wenn ich das richtig gesehen habe, soll eben die Brille von Google wirklich ein Glas sein, ein durchsichtiges Display sein und nicht ein Display und eine Kamera und das Bild wird wieder nur angezeigt auf dem Display. Also
das wäre schon besser, wenn man durchschaut.
Ja, weil wer das schon mal gemacht hat, so eine Brille aufgesetzt hat, man spürt es schon irgendwie, dass das Bild nicht ganz passt, weil ich hab da irgendwie, keine Ahnung, 720 mal irgendwas Pixel pro Auge, aber ich zoome ja, eigentlich will ich ja fokussieren in 3 Meter Entfernung, nur die Pixel sind halt 2 Zentimeter vor dem Auge, das ist schon ein bisschen Unterschied irgendwie.
Und ja, wenn es mal hängt oder so, ist natürlich auch blöd.
Ja.
oder leicht verschoben ist, dann kann ich auch nicht mehr richtig greifen.
Ja, genau.
Ja. Ja, so viel zu unseren News. Ist sonst noch irgendwas Spannendes passiert?
Nur ganz viele blöde Sachen mit Kriegen und was weiß ich was. Obwohl ich, eins noch, das fand ich lustig, oder ja, interessant. Der Waffenhändler Boot, also ist verurteilt worden für Waffenhandel, 25 Jahre. Und der ist das Vorbild vom Lord of War, dem Film kennt ihr vielleicht. Und ja, so mehr oder weniger das Vorbild, also von der Idee her. Wohl ein russischer Ex-Militär oder sowas, der jetzt wohl viel anscheinend Waffen handeln soll. Also das Gericht meint ja, er sagt nein und ja.
Okay, mir ist gerade noch was zu der Brille eingefallen von Google. Mhm. Die läuft, soll ja auf Android laufen vermutlich. Und zum Thema Android, es gibt ja seit einiger Zeit das Betriebssystem Android 4 und gerade bin ich über einen Artikel gestoßen, der sagte, Android 4 ist erst auf 1,6% der Geräte verfügbar. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe mein Update kam gleich an dem Tag, wo es rauskam, war ich begeistert, war am Abend so, so Update, okay, Android 4. Und ein paar andere Leute, die ich kenne, die das gleiche oder ähnliche Mobiltelefone wie ich haben, die haben bis heute kein Android 4 da drauf.
Mhm. Ja, ich hab einen CyanogenMod drauf und deswegen auch noch kein Android 4, weil die noch nicht ganz fertig sind. Die haben nämlich gesagt, sie machen die Codebasis komplett neu und deswegen sind sie gerade am alles nochmal neu programmieren.
Jetzt musst du mir aber erklären, was der CyanogenMod ist.
Okay, CyanogenMod ist wohl einer der ersten freien Mods für das Android-Betriebssystem, der war gebaut, um eben ein freies oder ein selbstgebautes Android zu haben, das nicht von Google gebaut wurde. Natürlich basiert das teilweise auf dem Google-Code und man kann auch die Google-Apps nachinstallieren, wenn man will, also automatisch nachinstallieren lassen, aber es ist eben frei gebaut, es hat tolle Features drin. Die sind jetzt in der 2.3.7er Version noch nebendran eingebaut. Also es hat einen zusätzlichen Menüpunkt und so. Das ist ein bisschen unschön. Und deswegen arbeiten sie gerade auch dran. Für die 4.0 Version soll das alles integriert sein, dass es ein bisschen schöner aussieht. Deswegen dauert es noch ein bisschen. Obwohl die Alpha relativ gut läuft.
Okay. Ja, Musik?
Ja, Musik.
Wir haben heute, also da habe ich nicht so viel an Auswahl. Wir können natürlich versuchen, wie es mit dem Streamen funktioniert, aber ich weiß nicht, wie zuverlässig das ist.
Wir spielen von da was.
Und da habe ich zur Auswahl Pornophonik oder Triad oder Stephen Dunstan. Was hättest du denn gerne?
Ich spiele mal was von Stephen Dunstan. Okay. Da habe ich schon lange nicht mehr was von gehört.
Stephen Dunstan vom Album To Get Home Before Christmas und zwar 360 Degrees haben wir da.
Taking its toll on a man I used to be, but But I come full circle in my philosophies. I turn myself around 360 degrees. I'm a new man, baby, and I'm down on my knees. I turn myself around 360 degrees, yeah.
But was curious. Down a love not ready to be serious. Told me that she was feeling the same. Ready for a ride, she was ready for a game. She met me at the door and she looked me over. Said, if you want to be my lover, there's a few things you should know. You can stay or go. I'm a wounded bird and that's no lie. There's no telling when I'll fly. If you're still in my arms in the morning, guess I've given you fair warning. She took my hand and she led me in. Her touch electrified my skin. And when we danced and when we kissed, I could not resist. Who knew I could feel so safe?
Ja, hallo, da sind wir wieder zurück bei Def Radio.
Und es ist genau Lieduhr.
Genau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ulm.
Ulm, Büchsenstadel. Zwei Verrückte haben das Studio von Radio Free FM besetzt und sich dort verbarrikadiert.
Und fordern nichts. Die Polizei weiß nicht, wie sie darauf reagieren soll. Sie weiß noch nicht mehr davon. Ja, genau.
Als Verpflegung wird vermutet, dass nur noch ein Schoko-Osterhase übrig ist.
Ja, wir sind heute hier am Ostersonntag und machen so ein bisschen eine Sendung über alles und nichts. Denn mein Name ist Hase und ich weiß von nichts.
Und wir haben auch noch einen Hasen.
Mhm. Einen kleinen.
Einen kleinen Hasen haben wir noch.
Wir machen jetzt ein Experiment. Wenn er in zwei Wochen noch da ist,
dann essen wir ihn.
Genau.
Die anderen Hasen haben wir gleich gegessen, das war das andere Experiment.
Genau.
Ja, und nun? Gehört habt ihr Musik von Steven Dunstan gerade? Wie immer freie Musik. Freie Musik heißt, oder wir verstehen darunter, dass man sie frei benutzen kann, ohne dafür auf den Deckel zu kriegen.
Und zwar auch nicht nur abspielen, sondern meistens auch, oder oft darf man sie auch verändern und solche Dinge.
Die ist dann noch freier, genau. Wenn man sie verändern darf.
Und die freieste ist, wenn man alles tun darf, auch sagen, es wäre seine eigene. Aber ein bisschen weniger frei als das ist dann die ich zum Beispiel meistens verwende, ist, man muss nur sagen, dass das mal irgendwie von dem auch mal irgendwie was dran getan wurde. Ja.
Ja, genau.
Lizenzen haben wir schon öfters mal ein bisschen angesprochen, aber wir trauen uns irgendwie nicht so richtig an eine nur Lizenzsendung, weil wir einfach nicht genug Fachleute dafür sind.
Unser Name ist Hase und wir wissen von nichts.
Genau. Ich habe durchgelesen, es gibt jetzt den ersten Draft von der CC 4.0, also der Creative Commons 4.0, und irgendwie ist aus den zwei Sätzen klar und prägnant jetzt irgendwie 7 Seiten geworden.
Oh.
Ich fand es ein bisschen komisch. Also ich habe es nur ganz kurz überflogen und es sah mir irgendwie nicht so schön aus.
Ich muss sagen, ich beschäftige mich sehr, sehr ungern mit Lizenzen. Aber sonst tut's halt auch keiner.
Ja, ja.
Deshalb, eigentlich muss man sich ja damit beschäftigen, weil...
Ja, das Beste wäre halt einfach, wenn wir sagen, wir wissen, dass eine Person etwas dafür getan hat, deswegen bekommt sie auch Geld dafür und danach ist das Gemeingut. Also, das wäre das schönste, das freieste System, aber es funktioniert halt auch nicht so ganz. Ohne Regeln irgendwie, wie die Person dann Geld bekommt und so.
Hm.
Naja. Du warst in Japan, wir hatten es vorher schon.
Ja, erzähl mal ein bisschen. Ich bin am Dienstagnacht zurückgekommen, ich bin noch ein bisschen erkältet von dort. Zum Glück.
War es dort so kalt oder was?
Ja, wir hatten einmal einen Sturm und dann haben wir 2 Stunden am Bahnhof warten müssen.
Naja, das ist natürlich nicht so schön.
Und war es recht windig und habe ich mich ein bisschen erkältet. Zum Glück nur erst am letzten Tag, also... Davor habe ich die Japan-Reise genießen können und es war genial. Also als ich ankam dort, war ich doch ein bisschen nervös, weil man muss ja vom Flughafen irgendwie ins Hotel kommen und da den richtigen Zug zu finden. Und ja, wie ist das? Verstehen die einen und so? Und ich kann das mal vorwegnehmen, die verstehen einen nicht. Kein Mensch spricht dort Englisch, kaum jemand. Mhm. Auch nicht die Leute im Hotel.
Okay.
Was mich sehr überrascht hat. Das hat den Check-in dann ein bisschen schwierig gestaltet. Aber wir haben es trotzdem.
Du konntest doch bestimmt ein bisschen Japanisch.
Ein bisschen Japanisch.
So, konnichiwa.
Kann ich. Ja, ich kann ein bisschen Japanisch und das hat sehr geholfen. Also gerade Japanisch zählen zu können oder ja, so ein paar einfache Sachen. Ich kann wirklich ganz, ganz wenig Japanisch, aber das bisschen hat unglaublich viel geholfen. Wir wären ein paar Mal schon aufgeschmissen gewesen.
Ohne. Okay. Wenn man nicht mal sagen kann, man hat Hunger, dann so ungefähr.
Nee, das war nicht so das Problem. Essen hat man schon bekommen.
Okay. Ja, was hast du denn die ganze Zeit so gemacht in Japan?
Wie fange ich denn da an? Was habe ich gemacht? Ich habe viel trainiert. Ich bin eigentlich zum Trainieren hingegangen. Ich mache viel japanische Kampfkunst. Und ja, passend zur letzten Sendung, die auch ein bisschen um Kampfkunst ging, die ich leider noch nicht gehört habe.
Ist noch nicht.
Ich weiß gar nicht warum.
Ja. Ja,
vielleicht mache ich das heute noch. Und ein bisschen Tokio haben wir angeschaut. Nicht viel. Also wir waren nicht so viel im Zentrum unterwegs. Das nächste am Zentrum war der Ueno Park. Das ist ein recht berühmter Park mit vielen Kirschblüten und so. Mhm. Davon haben wir auch ein paar gesehen. Aber auch nicht so ganz viele. Aber es ist ganz lustig, wenn die Japaner, die sitzen dann alle auf blauen Planen auf dem Boden im Park und trinken Bier und essen irgendwas. Und die Schuhe müssen natürlich draußen bleiben, weil Schuhe müssen immer ausgezogen werden.
Ja, natürlich.
Das war lustig. Überhaupt ist es total witzig da. Also wir waren recht nervös, weil wir nicht wussten, wie wir zum Hotel kommen und so. Aber wenn man jemanden fragt, die sind super nett, alle. Also das Problem ist eher ein bisschen, dass wenn sie es nicht wissen, wo es hingeht, dann geben sie das nicht zu. Also sonst würden sie ja ihr Gesicht verlieren. Das heißt, die schicken dich dann halt irgendwo hin.
Mhm. Weil nachher kannst du ja nicht mehr zurückfinden und ihnen sagen, dass sie jetzt Scheiße gebaut haben. Und
ja, also am Bahnhof habe ich immer Leute mit Uniformen gefragt. Da bin ich davon ausgegangen, dass die wissen, was sie sagen. Oder es zumindest rausfinden können. Also sie haben auch keine Scheu davor, irgendwo dann noch weiter nachzuforschen. Bloß wenn es da halt keine Möglichkeit gibt, dann schicken sie einen lieber irgendwo hin, als zu sagen, sie wissen es nicht. Und ja, da hat es ganz gut geklappt mit dem Zug. Als wir in Kashiwa in der Stadt angekommen sind, also Tokio besteht ja aus ganz vielen Städten eigentlich. Also das ist ja eigentlich ist nicht eine Stadt, sondern es ist ein riesiger Großraum.
Das ist halt ein Bezirk.
Region oder sowas.
Oder ja, Provinz, glaube ich. So irgendwie.
Ja. Und da waren wir in Kashiwa. Das ist so, ja, so ein Städtchen. Ja, gibt's nicht so viel zu sagen. Es ist nicht klein, ist jetzt aber auch nicht übermäßig groß. Mhm. Und wir hatten einen recht großen Umsteigebahnhof, das heißt, es war immer recht viel los da. Da sind wir sehr gut hingekommen, dann sind wir aus dem Zug raus, haben eine Karte von der Stadt gefunden, haben da drauf geschaut, haben gedacht, ja, da müssen wir wahrscheinlich da lang. Und dann sind wir die Treppe runter und haben uns sofort verlaufen, weil es komplett anders aussah, als die Karte vermuten ließ.
Wie ist das? Ist das in Japan auch so? Ich glaube, in China ist das auch so, dass die Häuser keine, also Straßen und die Nummern in den Straßen nicht geordnet sind.
Ja, nee, die Hausnummern sind danach, wie alt das wie alt das Haus ist.
Früher in Deutschland auch war, irgendwie ja. 16, 1700 hatten wir das auch noch so. Da war es halt das erste Haus, das gebaut wurde, hat die Nummer 1, so ungefähr.
Genau. Und Straßennamen gibt's sehr selten. Also ich habe eine Straße gesehen, die einen Namen hatte.
Okay.
In der Stadt, wo wir gewohnt haben.
Mhm. Das heißt, man findet sich halt so auch nicht so leicht zurecht.
Mhm. Ja, es gibt Karten, die zeigen nicht nach Norden, sondern in Blickrichtung. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber gar nicht so schlecht.
In Blickrichtung? Ach so.
Ja.
Also wenn die irgendwo hängen an der Straßenseite. Ja, okay, interessant.
Ja.
Das muss man halt auch erstmal wissen.
Ja, wir haben uns sofort verlaufen, wie gesagt. Lag daran, dass wir auf der falschen Seite vom Bahnhof die Treppe runtergegangen sind, sonst hätten wir das Hotel sofort gesehen. Dann haben wir versucht, Leute zu fragen. Das war ein bisschen schwieriger in der Stadt, weil die irgendwie, ja, die nehmen nicht so gern Augenkontakt auf und alle waren uns vorbeigespurtet. Wir haben dann zwei Damen gefragt und zwei Ältere, die haben uns dann prompt zum Hotel geführt. Nach 10 Minuten Diskussion, was wir denn bitteschön meinen mit diesem Hotel, haben uns dann aber direkt hingeführt und ja, es war cool. Dann ging die Odyssee mit dem Check-in los. Es ging alles wunderbar, bis sie mir versucht haben zu erklären, dass sie mir jetzt so Gutscheine schenken, weil wir irgendwie für 10 Nächte reserviert hatten und so. Bis sie mir das klar gemacht hatten, das hat eine Weile gedauert.
Ach so, weil ihr längere Zeit wart, dann so eine Art Rabattgutschein.
Ja, oder sowas. Genau.
Okay. Hätten sie es nicht einfach geben können und hättest du bemerkt, dass, oder?
Nee, anhand von diesen Zetteln hätte ich nicht rausgefunden, wofür die gut sind.
Okay. Wahrscheinlich waren ganz viele Kanji drauf, oder?
Mhm.
Also chinesische Schriftzeichen. Die Japaner haben ja verschiedene Schriftsysteme und eben vieles schreiben sie eben mit chinesischen Schriftzeichen, angereichert mit ihren japanischen Schriftzeichen, von denen sie zwei haben.
Ja, zwei Sorten. Angefangen hat's mit Chinesisch, als sie die Schrift eingeführt hatten. Also früher, ganz früher, als noch nicht so viel eben Reisen zu der Insel Japan möglich waren oder gemacht wurden. Da gab es halt in Japan so Jäger und Sammler, ganz wenig Ackerbau und irgendwann kamen die Chinesen rüber und die hatten schon damals schon Schrift und Landwirtschaft und alles Mögliche. Und die haben dann auch so die Schrift mitgebracht. Und
haben dann aber auch die Sprache, die dort schon existiert hat, irgendwie eigentlich halber zerstört.
Ja.
Also
es gibt eine japanische Sprache und die chinesische Sprache ähneln sich nicht wirklich. Also manchen Lauten schon, aber...
Aber an sich vom ganzen System sind es ja andere. Japanische ist, glaube ich, näher verwandt mit dem Türkischen als mit dem Chinesischen.
Genau, ja. Und es gibt aber eben die chinesische Schrift. Ich meine, wir haben auch keine deutsche Schrift. Wir haben auch eine...
Ja. Sitterlin? Nein. nein, das ist arabische, non-arabische Zahlen.
Genau.
Ja.
Und ja, so haben die eben die chinesische Schrift, die aber da die Zeichen bedeuten an sich dasselbe. Das heißt, lesen kann man, können, also Japaner können irgendwie Chinesisch lesen und umgekehrt, zumindest einigermaßen verstehen, worum es da geht, aber sprechen nicht, weil die Sprache eben doch anders ist. Mhm. Und dann, irgendwann hat es dann aber die Japaner wohl aufgeregt, dass sie halt nichts Eigenes haben, sondern dass halt irgendwie die Chinesen alles mitgebracht haben und haben dann einige Schriftzeichen stark vereinfacht, so dass noch zweimal 100 Zeichen zu zwei neuen Schriften generiert wurden, die dann, die werden ja verwendet, um, also erstmal, man kann alles in diesen Kana schreiben, man muss die chinesische Schrift theoretisch gar nicht verwenden, dadurch wird der Text aber deutlich länger und meistens wird jetzt japanische Schrift dazu verwendet, um irgendwie so grammatikalische Sachen auszudrücken, also irgendwie so
zum Beispiel Fragepartikel.
Genau, Partikel.
Also das sind so kleine, wie bei uns teilweise nur Schriftzeichen, also Komma oder sowas wird dann teilweise bei denen halt benutzt oder Partikel, das haben wir im Deutschen nicht so wirklich.
Ja, ja. Ja, aber eben auch so Sachen wie Endungen von Wörtern oder so, also von Verben, wenn die irgendwie andere Endungen haben, je nach Zeit, in der sie stehen, dann wird da diese Schrift verwendet und für, ja, gerade für Namen, für feste Wörter halt die Kanji aus China und für Fremdwörter dann noch diese dritte Schrift. Hm. Ich habe es aber auch ganz, ganz gemischt gesehen. Also
ja.
Im Zug stand es immer, also diese elektronischen Anzeigen im Zug, was die nächste Haltestelle ist, die stand immer in Kanji dran, dann in Katakana komischerweise. Am Bahnhof stand es dann in Hiragana, das gleiche Wort nochmal dran.
Also Hiragana ist die japanische Schrift, also Silbenschrift für die eigene Sachen und genau, Katakana ist für fremde Wörter.
Ja, ich vermute Katakana deshalb, weil sie sich halt leichter digital so darstellen lässt, weil die so ein bisschen eckiger ist. Deshalb stand die in den Zügen an den Digitalanzeigen und dann stand es in manchen Zügen nochmal in Umschrift dran, also in unserer Schrift.
Okay.
Nicht immer, Romanji. In den großen Zügen.
Ja. Die japanische Schrift ist sehr, sehr lustig.
Ja. Zugsystem ist total cool. Also so ein Zugfahrt musst du dir vorstellen, da gehst du, wenn du hast entweder so eine elektronische Karte, so ein RFID-Tag, mit dem du durch die Schranken gehst, oder wir hatten keine, beim nächsten Mal mache ich das, das ist viel genialer. Da rechnet das Ding nämlich selber aus, wie viel man zahlen muss und muss halt nur rein und raus gehen und das wird halt abgebucht. Was wir gemacht haben, wir haben immer eine Fahrkarte gekauft. Vor der oder im Bahnhof sind so Fahrkartenautomaten immer. Die sehen auch immer gleich aus. Die sprechen auch immer Englisch zum Glück. Was sie dir aber nicht sagen, ist, wie viel du zahlen musst. Also bei unserem Fahrkartenautomaten kannst du irgendwie sagen, ich bin hier und ich möchte dorthin. Nee, da steht über den Automaten ist eine große Karte mit dem U-Bahn-Netz und zu jeder Haltestelle steht dran, wie viel du bis dahin zahlen musst. Mhm. Da steht aber meistens nicht in Umschrift dran, sondern nur in Kanji.
Okay.
Was es schwierig macht. Was aber funktioniert, man kann eigentlich immer, wenn man nicht weiß, wie viel man zahlen muss, nimmt man einfach immer die billigste Fahrkarte und beim Aussteigen kann man einfach nachzahlen.
Ah, das ist interessant. Das heißt, ich sag einfach, ich will jetzt Zug fahren und beim Aussteigen gehe ich dann nochmal also da ist dann ein Code irgendwie drauf, genau, von der Starthaltestelle und die Stopphaltestelle sagt mir dann, wie viel ich noch zahlen muss.
Ja, du kriegst so eine Fahrkarte mit Magnetstreifen drauf und das ist cool. Da ist dann an der Endhaltestelle, wo du aussteigst, halt auch noch so ein Automat und da schiebst du die rein. Ja, also dann kaufst du erstmal so eine Karte, kriegst halt so eine Papierkarte mit, wie gesagt, diesen Magnetstreifen und gehst dann durch diese Schranken durch. Also das sind das hat man bestimmt schon mal gesehen, dass da so Durchgänge, da am Anfang die Karte rein, auf der anderen Seite kommt sie wieder raus und meistens sind die offen, außer es ist lange keiner mehr durchgegangen und wenn es irgendwie die falsche Karte ist, dann geht die Schranke halt zu, ziemlich schnell. Also es geht wirklich, man kann ganz normal durchlaufen in normaler Geschwindigkeit. Es hält nicht auf, was auch wichtig ist, weil extrem viele Japaner Zug fahren und man kann einfach durchlaufen, wenn das alles klappt und es funktioniert meistens auch super gut. Und meistens haben wir auch rausgefunden, vorher schon, wie viel wir zahlen müssen, um dahin zu kommen. Ein paar Mal haben wir dann nachgezahlt, weil wir es eben einfach nicht wussten und dann halt die billigste Karte genommen haben, die es gab.
Ja, sicherheitshalber dann, bevor man dann irgendwie viel zu viel zahlt oder so.
Genau. Und das finde ich halt super. Oder es gibt halt auch diese elektronische Karte, da hältst du halt deinen Geldbeutel auch in diese Schranke und dann geht sie auf und bucht beim Rausgehen ab, wie weit du gefahren bist.
Auch nicht schlecht.
Ja, Züge sind immer pünktlich. Also die größte Verspätung, die ich mitbekommen habe, waren glaube 20 Sekunden.
Wenn man sich das vorstellt im deutschen System, da ist die kleinste Verspätung, die man mitbekommt, vielleicht 20 Sekunden.
Also in Japan kann man davon ausgehen, der Zug kommt, außer es war gerade ein stärkeres Erdbeben oder Sturm.
Oder es hat sich jemand vor den Zug geworfen.
Ja, richtig.
Das kommt aber wohl anscheinend nur so um Neujahr rum vor. Aber ja, oder verhäuft vor. Gehäuft.
Ein paar Mal bin ich zur Rush-Hour-Zug gefahren. Mhm. Ist lustig.
Mit Pressern?
Nee, das, so voll war es dann nicht. Es war schon, gut voll, aber es hätten auch noch Leute reingepasst. Also in Japan passen eben mehr Leute in den Zug rein als hier. Es funktioniert einfach. Also auch das Einsteigen, das ist total genial. Es ist halt an den Bahnsteigen, erstmal hat jeder Zug seinen Bahnsteig. Das heißt, man kann nicht in den falschen Zug einfach einsteigen, weil wenn man am richtigen Bahnsteig steht, steigt man auch automatisch in den richtigen Zug ein.
Okay, das heißt, der Zug hat immer diesen Bahnsteig.
Genau.
Weil bei uns kann es ja sein, dass der Zug, wenn er irgendwie eine Stunde später fährt, plötzlich an einem anderen Bahnsteig
ankommt. Ja, das gibt es da nicht.
Okay.
Da gibt es auch eigentlich nur so Takte. Also da gibt es, irgendwie ein Zug kommt irgendwie alle 10 Minuten. Hm. Es gibt auch seltenere, der zum Flughafen, der ist nur jede Stunde gefahren. Ja, auf jeden Fall sind da am Boden dann Markierungen, wo die Türen sein werden. Okay. Und wenn gerade kein Zug da ist und viele Leute schon da sind, dann sieht man gleich, wo diese Markierungen sind, weil dort 2 Schlangen vor jeder Markierung stehen.
Okay, das heißt, die stellen sich wirklich als Schlange auf. Das ist halt, bei uns kann man sich das gar nicht vorstellen.
Ja. Zu der Schlange habe ich nachher nochmal was. Aber was dann passiert, wenn der Zug kommt, diese 2 Schlangen, die direkt nebeneinander stehen, gehen 2 Schritte auseinander, sodass in der Mitte so ein Weg dazwischen ist. Die Leute steigen aus, gehen durch diesen Platz durch und dann, wenn die alle draußen sind, gehen die 2 Schlangen wieder zusammen und gehen rein in den Zug. schön geordnet.
Ja, es ist sinnvoll, effizient, funktioniert.
Ja. Und die coolste Schlange, die ich gesehen habe, war in Akihabara, glaube ich, Electric Town, vielleicht schon mal gehört. Das sind so, in Tokio ist es die Stadt, wo diese ganzen Elektronik-Sachen verkauft werden oder sehr viel. Mhm. Berühmte Ladenstraße mit eben viel Elektronikzeugs. Und da war vor 2 Restaurants, waren da Schlangen oder 2 so Imbissbuden. Das war total cool, weil da waren diese Imbissbuden, da waren 5 Meter Platz und dann haben die Schlangen angefangen.
Das heißt, die Schlangen waren, die haben Platz gelassen, dass man durchlaufen kann.
Genau, dass man durchlaufen kann und sich auch anschauen kann, was da gibt und so. Da haben wir eben nicht vorgedrängt, sondern da hinten.
Also ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos, weil in Deutschland würde sowas halt eigentlich nicht funktionieren irgendwie.
Nee, das würde in Deutschland gar nicht möglich.
Weil wenn da 5 Meter Platz sind oder auch nur 1 Meter Platz ist, dann laufen da Leute vor. Ganz klar.
Ja, selbst wenn man mir hinschreibt, hier bitte anstellen,
genau.
Nicht.
Ja.
Es stehen aber auch mehr Leute rum, die irgendwie einweisen und Anweisungen geben. Es funktioniert aber auch, wenn diese nicht da sind. Also es funktioniert, ob die da sind oder nicht, funktioniert das eigentlich immer. Es sind aber, also man sieht öfter Leute, die irgendwie einweisen. Gerade vom Parkhaus steht öfter mal jemand, der einfach den Verkehr regelt.
Okay.
Einfach, weil halt Parkhaus. Also das kann man sich ja auch nicht vorstellen, dass irgendwie vom Parkhaus jemand den Verkehr regelt. Oder eben am Bahnhof zur Rush-Hour stehen immer Leute, die irgendwie aufpassen, dass niemand zu nah an Zug geht, wenn der ein- oder abfährt. Und ja.
Interessant. Ich glaube, allein zum Zug fahren muss ich mal nach Japan.
Ja, das vermisse ich hier.
Ja.
Man kommt einfach super voran, ja. Man sucht sich einfach mal, wo er hin will und dann funktioniert das halt.
Gibt es auch Busse oder gibt es eigentlich nur Zug und S-Bahn?
Nee, es gibt Busse. S-Bahn,
oder?
Ja, ich habe keine Straßenbahn gesehen, so richtig.
Mhm, okay.
Weiß ich nicht, ob es das gibt. Es gibt Busse ganz normal auch.
Ja. Okay.
Taxen auch, die sind aber sehr teuer.
Ja. Ja, interessant.
Ja, wir haben vom, ich finde das Preissystem auch okay, wir haben vom Flughafen zu der Stadt, wo wir gewohnt haben, 800 Yen jeweils gezahlt. Das sind so nicht ganz 8 Euro, so 7 Euro oder so werden es sein. Mhm.
Für wie lange Fahrt?
Wie lange waren wir unterwegs? Wir waren vielleicht so eine Stunde unterwegs.
Ja, das geht.
Ja. Mussten einmal umsteigen, aber...
Für so ein gutes Zugsystem zahlt man auch gar nicht mehr. Obwohl das ja jetzt eigentlich sogar weniger ist als hier.
Ich glaube nicht, dass es mehr ist. Ich glaube, dass es billiger ist als hier deutlich. Mhm. Ja. Naja, also wir haben dann auch, wir sind dann immer zum Training gefahren. Das waren immer 300 Yen, also so 2,50 Euro oder so. Da waren wir eine halbe Stunde unterwegs. Mhm. Ach, kann man gar nichts sagen. Ich meine, das kostet eine Einzelfahrkarte im Ulmer Stadtgebiet, im Bus auch.
Ja, kostet 2 Euro. 1,95 glaube ich zurzeit.
Ah, okay.
Ja, aber, ja, nett. Ja, was gibt's denn sonst noch Tolles von Japan zu erzählen? Essen ist immer gut.
Das Essen war genial, ja. Portionen sind klein, aber es gibt sehr viel Auswahl. Das Einzige, was nicht klein ist, ist Ramen. Also wenn man Hunger hat und Japan essen gehen möchte, sollte man in Ramen-Restaurant gehen. Mhm. Das ist diese Nudelsuppe. Da kriegt man dann so eine riesige, keine Ahnung, 1,5 Liter Suppenschüssel, die halt voll ist mit Nudeln und dem, was man halt sonst noch dazu bestellt hat. Also es gibt verschiedene Sorten. Mhm. Das Restaurant, wo wir waren, Restaurants sind eigentlich eh ganz cool dort. Es gibt unterschiedliche Systeme, das Ramen-Restaurant, wo wir waren. Auch meistens haben Restaurants so solche, ja, so Tücher vorm Eingang hängen, kann man sich die Hände dran abputzen. Manchmal muss man in Restaurants die Schuhe ausziehen. Das merkt man an so einer Holzstufe, die direkt hinterm Eingang ist. Mhm. In den meisten nicht. In den meisten lässt man die Schuhe an. Einmal hatten wir das bei einem Restaurant. Und ja, bei einem Ramen-Restaurant, da war es so, dass am Anfang direkt hinterm Eingang noch so ein Automat war. Da hat man sich eben so ein Ticket geholt für sein Essen. Also getippt, was man haben wollte und hat dann so ein Ticket bekommen, das abgegeben, saß direkt an der Bar und der hat es dann gemacht und gebracht. Wie war es denn sonst zum Essen? Ja, es gab verschiedene, gab auch ganz normale, so wie bei uns, dass man irgendwie sitzt und bestellt. Ah genau, wenn man bestellt, dann ruft man den Kellner mit so einer Glocke, also hat man so einen Knopf am Tisch, dass das dann sagt, so jetzt... Ding. Genau. Dass sie irgendwie von sich aus vorbeikommen, ist jetzt nicht unbedingt der Fall. In einer Bar, in der wir waren, da war das so. Aber sonst hat man normalerweise so einen Knopf eben, der halt Bedienung holt.
Geht wahrscheinlich dann bei denen irgendwo ein Lämpchen an, oder?
Ja.
Ja, ja, nett. Ich habe das mal gesehen irgendwo im Fernsehen, die sind mit den Schuhen normal reingelaufen und dann hatten sie nochmal so leicht erhöhte Separés, wo die Tische drin waren und dort hat man die Schuhe dann ausgezogen.
Ja, genau. Also meistens, wenn es irgendwie eine Stufe hochgeht aus unersichtlichem Grund, dann heißt es, dass man die Schuhe ausziehen muss. Mhm. Ja, fürs Klo gibt es immer extra Schuhe, das ist auch cool. das weiß nicht, ist gar nicht so dumm. Also es gibt dann halt immer Schlappen, mit denen man aufs Klo geht und mit denen sollte man dann nicht wieder rausgehen. Mhm. Was ich mehr erwartet hätte, ist, dass diese Restaurants ihre Essen in Plastik nachgeformt im Schaufenster haben. Da wurde mir nämlich immer erzählt, dass es irgendwie jedes Restaurant hat. Es haben zwar einige, aber bei weitem nicht alle.
Okay, aber vermutlich halt mehr als wir jetzt.
Ja, das schon.
Bei uns gibt es das so gut wie nie.
Ja. Also es hat jedes Gericht wirklich täuschend echt nachgebaut aus Plastik im Schaufenster steht. Mhm. Mensa könnte das mal brauchen.
Ja.
Dass da nicht immer ihr altes, vertrocknetes Essen in der Vitrine steht.
Vor allem, sie bräuchten ja auch nicht so viel. Alle 2 Wochen gibt es das Gleiche und dann...
Genau.
Ja.
Naja.
Sonst gerade noch was? Oder machen wir wieder ein bisschen Musik?
Wir können eigentlich mal wieder Musik machen.
Wir haben jetzt schon wieder eine lange geredet.
Ja.
Und dann such mal ein bisschen Musik raus. Also Japan ist bestimmt eine Reise wert für jeden, der mal ein bisschen andere Kultur kennenlernen will und sich halt auch noch für asiatische Sachen interessiert und natürlich das Essen auch mag. Also ich denke mal, dort sinnvolles Restaurant oder sowas, da gibt es schon einiges richtig Gutes. Aber auch in den normalen Restaurants, denke ich mal, halt einfach ist nicht schlecht. Also,
nee, also das Essen, alles war echt genial.
Ja, ich habe mal gehört, dass irgendwie auch Japaner viel mehr Geld fürs Essen ausgeben. Wir geben irgendwie 7% oder sowas unseres Einkommens aus und Japaner irgendwie 20.
Ja, ich glaube, es war sogar noch mehr.
Oder 25 oder so.
Also
ja, das kommt drauf an.
Viel Geld fürs Essen aus, gemessen am Einkommen. Es ist aber auch echt lecker.
Ja,
also es, vor allem ist es halt wirklich immer frisch und gut zubereitet. Und ja, also Service ist sowieso immer perfekt in Japan. Ja, hören wir ein bisschen Tried.
Ja.
Aus dem Album Public Domain so ein paar verschiedene Lieder und nachher können wir uns noch ein bisschen unterhalten über Japan oder was auch immer. Ja, bis gleich.
Like this. you.
Thank you.
Und hier ist Def Radio auf Radio Free FM. Hallo.
Hallo.
Es ist Ostersonntag und wir sitzen hier im Studio. Gerade scheint die Sonne rein. Ist ganz, ganz nett hier.
Ne? Ja, ja. Mal wieder seit langem wieder halbwegs akzeptables Wetter. Also irgendwie die letzte Woche. Na gut, ich war nicht in Ulm, sondern ein bisschen weiter weg, aber also 20 Kilometer entfernt, aber da war es trotzdem auch nicht so schön.
Ich hörte, dass als ich in Japan war, sehr gutes Wetter war. Sehr warm. Hat man mir erzählt.
Ja, vor jetzt zwei Wochen fast schon.
Genau.
Eineinhalb Wochen, ja. In da war es schön.
In Japan ist Wetter seltsam. Das wechselt. Also selbst wenn den ganzen Tag die Sonne scheint, schwanken die Temperaturen die ganze Zeit. Okay. Also irgendwie, dann ist meistens morgens irgendwie recht kühl, dann wird es vormittags ziemlich warm, also sehr warm. Und nachmittags dann wieder arschkalt, obwohl die Sonne scheint.
Liegt das vermutlich mit dem Meer irgendwie zusammen halt einfach?
Ich vermute, ja. Wir waren in der. Ja, also wir waren nicht direkt am Meer, aber
ja,
da ist, das Meer ist dort nirgends weit weg.
Ja, eben. Wie breit ist die breiteste Stelle von Japan?
Ah, ich vergessen. Ein paar hundert.
Ja.
Meter.
Also nicht so breit. Bei uns ist halt, wenn wir irgendwie zum Meer wollen, dann sind es irgendwie ein paar hundert Kilometer, entweder Alpen dazwischen oder noch ein paar mehr hundert Kilometer und nach Norden. Also es ist halt ganz anderes Klima. Ja.
Jo.
Ja, was gibt's denn sonst noch? Ihr wart ja bestimmt auch nicht nur den ganzen Tag trainieren und Zug fahren.
Nee, wir waren auch ein bisschen in Tokio unterwegs. Zwei Tage haben wir uns da genommen, also da haben wir dann trotzdem noch trainiert an den Tagen, aber tagsüber waren wir da ein bisschen in Tokio unterwegs. Beim ersten Mal haben wir die Gräber der 47 Ronin besucht, beziehungsweise der 47 loyalen Samurai, wie sie dort meistens genannt werden. Das ist die Geschichte, dass der Herr dieser Samurai beleidigt wurde von einem anderen, was war das, Lord oder sowas?
Irgendwelche Adligen halt, ja.
Also der hat ihn nicht mit dem Respekt behandelt, der ihm eigentlich zugestanden wäre. Und daraufhin hat er eben irgendwie sein Schwert gezogen und diesen verletzt und das hat er aber blöderweise in einem Palast getan, in dem es zu der Zeit streng verboten war, eine Waffe zu ziehen und wurde daraufhin zu rituellem Selbstmord verurteilt. Und normalerweise war es so, dass eigentlich beide, die an so einem Streit beteiligt waren, da zu Tode verurteilt wurden zu der Zeit, aber in dem Fall eben nur dieser eine. Und dem seine Anhänger, seine Samurai, die haben dann eben sich Rache geschworen und dann zwei Jahre lang so einen Angriff geplant und sich da halt versteckt und während der Zeit gesoffen und sich in Bordells rumgetrieben und so, um keinen Verdacht zu erwecken, sondern halt um den Anschein zu erwecken, dass sie eben jetzt hier so verwahrlosten, nachdem sie keinen Herr mehr haben. Und nach zwei Jahren haben sie dann aber so einen großen Angriff auf diesen anderen Adeligen da gestartet und den auch tatsächlich dann gefunden und geköpft und dann den Kopf zum Grab ihres Herrn getragen und wurden dann eben auch alle zu Selbstmord verurteilt und haben sich dann eben auch alle umgebracht und wurden dann an der Seite ihres Herrn da begraben und da gibt es jetzt diese Grabstätte und einen sehr schönen Tempel dabei.
Also ich muss da sagen, die Kultur verstehe ich nicht, aber das ist halt einfach, ich komme aus einer ganz anderen Kultur, kann man nicht verstehen, obwohl man schon irgendwie diese, also es beruht halt alles auf Ehre und wenn ich meine Ehre verletze, dann bin ich auch nicht mehr lebenswert, so ja, ungefähr.
Ja. Ja. Ja, und es ist wohl auch bis heute noch so, dass wenn man irgendwie ja sein Gesicht, seine Ehre verliert, dass man irgendwie keinen festen Stand mehr bekommt, dass man irgendwie ja, mit dem Job dann Schwierigkeiten hat und ja, einfach, dass es dann wohl ganz schwierig ist. Ja, sehr schöne Tempel gab es, da konnte man dann so Räucherstäbchen kaufen und die auf den Gräbern verteilen, haben wir dann auch gemacht. Und ein Museum gab es dazu, das war sehr beeindruckend, also diese Samurai-Rüstungen und Briefe und Zeichnungen dieser Schlacht, das war nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht alle Samurai waren reich früher.
Mhm.
Das hat man da auch schön gesehen. Manche hatten zum Beispiel gar keine Schwerter, weil sie sich nicht leisten konnten. Die hatten irgendwie so riesige Holzhammer oder so als Waffen.
Ja, das denkt man gar nicht. Heutzutage, vor allem in der westlichen Welt, ist das so ein bisschen glorifiziert.
Und das wird dort Samurai extrem dort glorifiziert.
Auch.
Ja. Also, ja.
Das ist halt einfach irgendwie, ja, natürlich hatten alle mindestens Katana und Wakizashi und Tanto und dies und jenes und riesige Rüstungen und was weiß ich was und ja.
Nee, also Rüstungen auch, da hatten die Leute halt die Teile, die sie sich leisten konnten und viele halt auch ganz billig und ja, was man halt gerade kriegen konnte. Und es fällt schon arg auf, dass die Japaner, also auch die Museen und so viel weglassen, was ihnen einfach nicht passt. Also zumindest hatte ich so das Gefühl. Ja, wenn es irgendwie nicht schön war, wenn es nicht so eine japanische Geschichte, ja, wenn das nicht gut ist, dann wird es halt weggelassen.
Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen ans Chinesische, wo sehr viel glorifiziert wird und mystifiziert wird, wo dann halt irgendwie ganz normale, also normale Ereignisse, geschichtliche Ereignisse vor, keine Ahnung, 200, 300 Jahren plötzlich irgendwie zu mystischen Sagen mit irgendwelchen magischen Dingen und sowas verknüpft werden und versponnen werden. Ich denke mal, das ist so asiatisch ein bisschen im Gegensatz zum eben unserem westlichen, wo wir halt doch irgendwie auf Fakten beruhen auch. Also
ja, ich kenne mich mit den anderen asiatischen Ländern nicht so aus, aber zumindest China, Japan.
Ja.
Tempel und Schreine, die sind doch toll. Also es gibt auch, jede Stadt hat irgendwie einen Schrein, also Schreine sind shintoistisch und Tempel buddhistisch dort. Und es gibt jede Stadt hat eigentlich ihren Schrein und die sind alle wunderschön. Also es gibt immer so ein Tori, so ein Torbogen, diese typischen, entweder aus Holz oder aus Beton, wie auch immer, durch das man hinein und wieder hinaus geht und dann so ein Brunnen, um sich zu waschen, also sich die Hände zu waschen und kann davon auch was trinken, um eben innerlich auch gereinigt zu sein und dann eben so ein Gebäude, in das man nicht rein kann normalerweise, sondern davor ist eben eine große Glocke, an der man läuten kann, dass die Götter auch mitbekommen, dass jemand da ist, der betet.
Ja, das ist im Shintoismus interessant, dass es ja so noch fast eine Naturreligion ist, wenn man das so sagen will. Also und das wirklich darum geht, dass gewisse natürliche Gegenstände bewohnt sind durch Götter. Also irgendwie jetzt gerade diese Schreine, die glauben dann wirklich, dass der Gott da drin wohnt. Auf jeden Fall ein Teil des Gottes. Vielleicht nicht der ganze Gott, aber auf jeden Fall ein Teil. Oder irgendwie ein Stein, der halt irgendwie was Bestimmtes ist, dann vielleicht der Hausgott von der Familie ist, irgendwie in einem kleinen Schrein im Haus, in einem Stein drin oder sowas und dann wohnt der da drin. Also irgendwie ganz anders als vieles, was man sonst so kennt.
Ja, so ganz durchblickend natürlich mit den Religionen da auch nicht, aber es ist auf jeden Fall schön. Also die Schreine, das ist immer ein Besuch wert.
Ja.
Ist immer schön aufgebaut, schöne Gärten auch dabei. Und
das ist halt auch irgendwie im Japanischen diese Kultur, dass das alles halt irgendwie so nach außen auf jeden Fall perfekt sein muss. Also auch, die haben ja diese Kultur des, oder dieses Handwerk, diese Kunsthandwerk des Blumenbindens. Das halt da gibt es halt ein paar Leute, die können das, die machen das schön, aber bei denen ist das halt wirklich etwas, das lernt man. Wie binde ich jetzt Blumen richtig und so? Das ist halt was ganz anderes.
Ja, alles. Also hier auch die Sushi-Meister und so.
Ja.
Das ist auch alles hat ganz lange Ausbildung in Japan.
Mhm.
Die haben auch viel längere Ausbildungszeiten als wir hier für irgendwelche Ausbildungsberufe.
Mhm.
Ja. Was haben wir sonst besucht? Also viel, hauptsächlich gibt es diese Tempel und so zu sehen. Mhm. Es gibt auch viele verschiedene und es lohnt sich immer wieder, weil man halt doch immer wieder was Neues sieht.
Mhm.
Im Ueno-Park waren wir auch, das ist dieser große Park, von dem habe ich glaube schon kurz erwähnt.
Mhm.
Da gibt es mehrere von diesen Tempeln und da gibt es auch andere Sachen. Also da gibt es auch so Jahrmarktstände oder so, kann man sagen, also, wo es viel zu essen gibt, viel verschiedene Sachen.
Mhm.
Das war auch ganz interessant.
Wie ist es denn, also in China ist es glaube ich noch krasser, dass das irgendwie alles gegessen wird, was irgendwie essbar ist.
Hm.
Ist es in Japan auch so oder eher nicht? Also
In Japan wird vor allem viel roh gegessen. Also ja.
Halt eben Fisch.
Es wird auch viel zubereitet, aber es kommt einfach es gibt's halt auch noch. Es hat sich halt irgendwie so entwickelt, ja. Es gab halt Fisch und es gab halt nicht so die Möglichkeiten, groß hinzuzubereiten, also wurde halt so gegessen, wie es den gab. Und genauso Fleisch wird auch viel roh gegessen.
Okay.
Ja, genau, also vom Sushi kennt man es ja, dass es roh gegessen wird. Es schmeckt alles großartig, also alles, was ich gegessen habe, war echt
super. Aber in Japan gibt es jetzt nicht irgendwie Skorpion.
Da müssen wir nicht untergelaufen.
Ja, weil in China kennt man das irgendwie so. Es gibt da gewisse Regionen in China, Provinzen oder wie man das nennt, ich weiß nicht genau, und die essen dort wirklich alles. Also nicht nur den bekannten Hund, sondern halt irgendwelche Käfer, irgendwelche Skorpione, was weiß ich. Und dann halt auch immer genial zubereitet.
Also mir sind wenig exotische Sachen so untergekommen. Mhm. Eigentlich nichts, wo ich jetzt überrascht gewesen wäre, dass man das isst. Also ich habe Tintenfisch gegessen, das ist ganz normal. Ja, und,
Thunfisch.
Ich hab schon mitbekommen, dass es irgendwie wohl mal hin und wieder Sachen gibt, die irgendwie, ja, die wir halt nicht so haben, nicht so üblich sind bei uns. Aber mir ist es jetzt nicht so untergekommen, nee.
Okay. Also eher nicht.
Ja. Reis natürlich, viel Reis wird dort immer so gegessen, also wird halt gekocht, der wird dann nicht gewürzt oder so, sondern wird halt so dazu gegessen. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil, ja, ich finde, das passt einfach irgendwie, dass man den nicht irgendwie überwürzt oder sonst was damit macht oder mit Soßen beschmeißt.
Das kann man ja dann nachher, wenn man dann will, zum Beispiel Sushi, wo Reis drin ist, dann kann man ja da noch ein bisschen Sojasauce drauf machen, wenn man will oder so.
Ja, bei Sushi ist das schon üblich, aber bei anderen Sachen eigentlich wird man schon schräg angeschaut, wenn man mit dem Reis irgendwas macht.
Okay.
Wenn man so eine Schale Reis hat und die irgendwie in Soja trinkt oder so, da wird man schon schräg angeschaut.
Ja, es ist auch irgendwie, Reis ist ja auch eben nicht nur eine Beilage, sondern eben Nahrungsmittel. Also bei uns Kartoffel ist halt meistens irgendwie so als Beilage und nicht so als direkt auch wichtig irgendwie. Ja, gibt es sonst noch irgendwas Tolles zu erzählen? Hast du natürlich ganz viele Schotter gekauft.
Es ist nicht so leicht, die aus Japan rauszubekommen. Also die Ausfuhr von Waffen ist schwierig.
Vor allem, wenn sie auch wirklich scharf sind und alles dann.
Ja. Ja. Das Problem ist dann eher in Deutschland, dass man da...
Die Einfuhr.
Aber die Ausfuhr, die ist wirklich tatsächlich... wohl irgendwie limitiert. Ich habe mich dann nicht näher damit beschäftigt, weil ich sowieso nicht das Geld dafür habe. Ja. Ich habe ein paar schöne gesehen in so einem Antiquitätenladen. Die Katana, die sind da auch immer einzeln verkauft. Da gibt es halt die Klinge, die kannst du kaufen und dann kannst du halt irgendwie noch einen Griff und eine Zubare und sonst was dazu kaufen. Das wird dort alles einzeln. Und ja, die Preise... Die waren jetzt nicht so hoch, wie ich erwartet hätte. Was haben wir denn gesehen? So 1,5 Millionen Yen. Der Umrechnungskurs ist durch 100, also 1,5 Millionen Yen sind so ungefähr 1,5 Millionen Cent auch. Mhm. So lässt sich das recht einfach umrechnen. Und das, ja.
Das ist aber schon viel.
Ja.
Ja.
Also ich habe eine Yoda-Figur gesehen, die teurer war. Lebensgroßen Yoda aus Bronze.
Oh.
Ja. Der hat mehr gekostet. Der hat 2 Millionen Yen gekostet. Nicht ganz.
Lustig.
1.900.000. Ja.
Das sind 20.000 Euro. So grob. Ja. Also würde so ein Schwarz 10.000 Euro kosten.
Genau.
15.000. Schon nicht gerade billig, also.
Ja, aber es war halt auch ein Antiquitätenhändler, ja.
Ja.
Gut, ich weiß jetzt nicht, was für Schwerter das waren. Es gibt da natürlich auch riesige Unterschiede. Ja, aber ist schon teuer, hast du schon recht. Kann man nicht einfach so mal zahlen.
Also so 1-2.000 Euro kann man vielleicht mal irgendwo herbekommen, aber das ist halt gleich nochmal ein Zehnfache davon.
Ja. Ja, gut, kannst ja auch gut ein Auto von kaufen.
Ja.
Autos sind dort winzig, also es gibt ganz andere Autos als hier.
Mhm.
Ganz andere, also die Marken sind natürlich all gleich, aber es gibt ganz andere Modelle. Vor allem irgendwie Nissan und was war denn das? Toyota und so, die haben alle ganz andere Modelle dort. Die sehen alle so gestaucht aus. Es ist total witzig.
Einfach um Platz zu sparen.
Ja, genau. Und Parkhäuser sind dort auch, Parkhaus finde ich geil. Der Parkhauseingang ist halt, du fährst in so einen überdachten Bereich Und da ist dann halt so eine Drehscheibe am Boden und die dreht dich dann halt, dann kannst du in die Garage reinfahren, weil es gibt keinen Platz, um im Parkhaus irgendwie noch Wege und Straßen zu haben. Da fährst halt rein und dann machen das halt, macht halt das Parkhaus das für dich.
Achso, das sind also die so automatisierte Parkhäuser, ja, die eben gewisse, also jeden Platz sozusagen nach vorne schieben können.
Genau, das ist so ein Hochregallager für Autos.
Ja, die Teile sind cool.
Jo. Mhm. Irgendwas wollte ich vorhin noch erzählen, aber mir fällt nicht mehr ein, was das war.
Keine Ahnung. Ich weiß das auch nicht.
Warum nicht?
Ich weiß nicht, ich kann nicht in deinen Kopf reinschauen. Könnten wir natürlich ausprobieren, wenn du ein scharfes Gerät dabei hast, so eine Säge oder so.
Nee.
nein. Zurzeit nicht.
Warst du denn schon mal in Asien?
Nee.
Das war jetzt auch mein erstes Mal, dass ich so weit im Osten war. Wo war ich denn sonst so? Ja, Tschechien war ich das einzige östlich, sonst war ich in USA, Kanada mal.
Ich war immer nur irgendwo Europa. Also Spanien, Ungarn, Tschechien, sowas, ja.
Ja, also es lohnt sich. Ich glaube, Asien lohnt sich immer mal zu besuchen, vor allem wenn es nicht
geht. Ja, ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich nächsten April mir es leisten kann, nach China zu gehen für 2 Wochen. 2,5 Wochen.
Hört sich gut an.
Ja,
das will dann erzählen.
Ja, dann machen wir da eine Sendung drüber.
Ja.
Ja.
Was gibt's denn sonst so? Also wir waren in einem ganz normalen Hotel, da gibt es leider nicht so viel zu berichten. Es gibt natürlich auch traditionelle Hotels, wo man dann eben auch Schuhe auszieht im Hotel und auch ein Zimmer bekommt mit auch so mit so Papierschiebetüren und eben diesen Reisstrohmatten, den Tatami. Und da ist das, also die Zimmer sehen super aus. Ich überlege mir auch gerade, ob ich mein neues Zimmer so einrichten soll auf die Art und Weise. Man hat halt nicht viel Stauraum. Das Zimmer ist halt leer, bis auf so eine Nische, die reserviert ist für so ein Blumenarrangement und ich habe vergessen, was irgendwelche Bilder, die irgendwas symbolisieren. Und der Rest sind halt diese Tatami-Matten, in der Mitte steht ein Tisch und das war's eigentlich.
Ja. Zum Schlafen. Vor allem der Tisch ist ja auch so, dass man eigentlich hier auf dem Boden sitzt.
Genau, man sitzt am Boden. Manchmal bekommt man noch so ein Mini-Stuhl, also ohne Beine, der halt dann Sitzfläche und Lehne ist. Und zum Schlafen wird der Tisch weggeräumt und es wird halt so eine Matte da ausgerollt.
Ja, wenn du das natürlich bei dir im Zimmer machst, dann kannst du natürlich hinten nochmal so Schiebewände machen oder irgendwo an der Wand und dir einen Schrank da reinbauen, hinter so Schiebewände.
Ja, also so irgendwie hatte ich mir das überlegt, ob das vielleicht mache ich so. Ja, es ist, mal schauen.
Vor allem muss halt an der Computer stehen.
Richtig, den brauche ich auch irgendwo. Cool wäre es, wenn ich ein Wohnzimmer extra hätte, dann könnte ich dann einen zweiten Raum so einrichten. Ich war einmal in so einem Raum, wir haben einmal trainiert, in so einer Gemeindehalle war das und die war so eingerichtet in den Tatami und das ist schon toll. Also es fühlt sich auch toll an, diese Reisstrohboden. Ich habe dann auch extra keine, also wir hatten so Mattenschuhe auch, mit denen man da eben hätte drauf dürfen. Aber ich dann da in Socken bin ich da rumgelaufen. Es fühlt sich einfach auch cool an.
Barfuß geht da nicht, oder?
Nee, Barfuß ist da nicht gern gesehen.
Okay.
Aber ich weiß nicht, wie es normal ist. Also zumindest bei uns im Training war es so, dass niemand barfuß.
Okay. Weil ich trainiere halt gerne barfuß irgendwie, weil ich dann viel mehr Bodenkontakt habe und das irgendwie.
Ich glaube, wir sind da auch irgendwie eine Ausnahme. Also beim Aikido sind auch alle barfuß, beim Judo sind auch alle barfuß.
Beim Taichiquan eigentlich eher auch nicht, aber ich mag das irgendwie, barfuß zu laufen.
Ich trainiere hier auch barfuß. Ich laufe auch draußen gerne barfuß rum.
Ja, eben.
Jetzt wird es ja wieder schön.
Kann man wieder barfuß laufen.
Barfußtag. Mir ist immer noch nicht eingefallen, was ich denn da erzählen wollte. Irgendwas kurz vor der Pause ist mir noch irgendwas eingefallen.
Wo waren wir denn kurz vor der Pause gewesen?
Das hatte nichts mehr mit dem zu tun, wo wir da waren.
Ja.
Zugfahren hatten wir.
Essen. Schuhe.
Naja. Wo waren wir denn sonst noch so unterwegs? Ja gut. Müssen ja auch nicht ewig da rumquatschen.
Was könnte man denn sonst noch jetzt Tolles reden? Oder machen wir noch mal ein bisschen Musik?
Wir haben auch gar nicht mehr so viel. Wir können ja kurz Musik machen und dann noch sagen, was so in nächster Zeit alles aktuell ist.
Genau.
Also wenn wir jetzt noch Musik übrig haben, dann spielen wir doch noch das dritte, was ich habe, nämlich Pornophonik habe ich hier noch. Fangen an mit Game Over, mal schauen, wie viel wir so spielen und melden uns gleich noch mal kurz. Bis dann.
She has taken all my money, and she has taken all my life. She gave me good times, she gave me bad times, and then she gave me her goodbye. And there's no heart inside of her, she is just a slot machine. The most bullet evil zombie bitch that I have ever seen. My game is over, I'm not a lover, I'm not a lover anymore. She said sorry, and she told me that I'm not even in her high score. Forever and ever, no more together, such a vain endeavor in this game called love. No more lies, no more doubt, the game is over, over and out. Now I'm broken, I can't take it anymore. I ain't nothing but the shadow of the man that I was before. And so I beg for mercy, for an extra ball to play. One more life, only one more life, to face the trouble on my way.
My game is over, I'm not a lover, I'm not a lover.
Pornophonik hier auf Radio Free FM. Wir sind Def Radio. Im Studio sind Hannes hier neben mir und ich bin Matu.
Hallöchen.
Und wir sind so langsam, kommen wir zum Ende. Noch eine Viertelstunde haben wir. Aber so langsam lassen wir das mal hier so ausklingen. Heute am Ostersonntag 2012 haben wir mittlerweile, weiß ich noch, Ostereier suchen wollt. Unser Osterei von letztem Jahr ist noch auf der Website versteckt. Unsere Website www.defradio.de. Ihr könnt euch die Website anschauen, wir gerade nicht, weil wir kein Internet haben.
Genau. Aber wir haben ja Smartphones und Matu hat's ja auch, war ja in Japan und deswegen hatten wir auch so genug Gesprächsstoff und er hat sich noch daran erinnert, was er noch vor der Pause noch sagen wollte.
Ja, die Klos. Also ja. Wahrscheinlich hat jeder schon mal von einem japanischen Klo gehört, von so einer Toilette, die halt ein bisschen mehr kann als unsere hier. Und es ist tatsächlich auch so, also fast jede japanische Toilette kann irgendwas Tolles.
Können wahrscheinlich fast alle können Musik abspielen, oder?
Nee.
Musik nicht?
Tatsächlich nicht. In öffentlichen Orten ist es meist so, dass irgendwas über Lautsprecher kommt.
Sowieso läuft.
Ja, meistens ist es Vogelgezwitscher, weil die Japaner es eben nicht mögen, wenn man da irgendwie Geräusche hört, die irgendwie mit dem Toilettengang zu tun haben. Ja, aber fast alle Toiletten, die ich getroffen habe, hatten eben so einen Wasserstrahl, der einem Hintern abgewaschen hat. Das klingt total komisch, aber man gewöhnt sich recht schnell dran.
Und ist eigentlich auch gar nicht so dumm von der Idee, weil wenn man es jetzt mal rein hygienisch sieht, E. coli-Bakterien sind nicht gerade gesund. Und wenn man sich nicht sinnvoll die Hände wäscht, dann hat man die sehr schnell überall. Ja. Und eben mit so einer Toilette, die das für einen erledigt, eben nicht.
Woran ich mich hier extrem zurückgewöhnen muss, ist, dass hier die ganzen Toilettensitze kalt sind. Dort sind nämlich alle vorgewärmt. Also meistens beheizt, wenn die Toilette ausnahmsweise mal nicht elektrisch ist, also ich habe da eine nicht elektrische gesehen, dann ist irgendwas Warmes drauf, also ein Vlies.
Sie hatte trotzdem aber einen Wasserstrahl, oder?
Nee,
die nicht elektrische.
Nee.
Nee. Ich dachte jetzt gerade so an Steampunk-mäßige.
Was die aber hatte, also was Toiletten da normalerweise haben, das ist auch nicht dumm. Wenn du die Spülung betätigst, dann bei uns wird dann ja einfach der Spülkasten neu gefüllt mit Leitungswasser. Normalerweise, manchmal haben die noch einen extra Wassertank, weil es ja kein Trinkwasser sein muss. Mhm. Aber was dort ist, dort geht das Wasser eben nicht direkt in den Tank, sondern man kann sich damit vorher die Hände waschen. Also da ist praktisch schon ein Waschbecken über dem Spülkasten drin.
Dann läuft automatisch Wasser für den Spülkasten rein und du kannst dann währenddessen noch die Hände waschen. Geschickt.
Ja, das ist gar nicht dumm, gell?
Ja, eigentlich nicht. Weil sonst hast du ja mehrfach Wasser verschwendet. Also.
Ja, ja.
Das ist echt interessant.
Ja, da habe ich auch so, oh, schlau. Ja, was richtig schwierig ist, ist die Toiletten zu bedienen. Unsere im Hotel hatte nur 4 Knöpfe, aber es gibt auch irgendwie welche mit 20 Knöpfen, die natürlich alle nur mit Kanji beschriftet sind.
Mhm.
Keine Ahnung, was die dann machen. Ich habe auch kompliziertere gesehen, da habe ich dann lieber nichts angefasst.
Das macht man dann einfach so, man drückt man probiert im Hotel alle 4 Knöpfe durch, dann weiß man, was welches Kanji tut und macht das dann nachher in jedem anderen.
Ja, da steht ja nicht nur ein Kanji, da steht ja gleich noch ein Text zu jedem Knopf dran.
Ah. Stimmt.
Ja, und manche haben dann auch irgendwie Drehregler dabei und sonst
was. Oder die Temperatur einstellen oder
die Stärke des Strahls.
Ja. Ja. Kriegt man auch gleich eine kostenlose Massage noch mit. Ja, also japanische Toiletten, sehr komisch.
Sehr komisch, aber wenn man das mal sieht, ist gar nicht so dumm, also ist gar nicht so abwegig, wie man das sich hier eigentlich immer denkt.
Eigentlich nicht, ja.
Mhm. Wir hatten auch noch eine Fernbedienung im Bad liegen, also im Hotel war noch eine Fernbedienung zu der Toilette da, damit man da nicht irgendwie noch zur Seite greifen muss. Fernbedienung in der Hand halten und das so bedienen.
Mhm.
Ja. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss für unseren Japan-Bericht von heute. Mhm. Was passiert denn in nächster Zeit so? Morgen ist 2. Montag im Monat. Das heißt normalerweise Chaos-Seminar, aber morgen nicht, weil morgen ist ja Feiertag.
Ostermontag und deswegen, ja.
Deswegen verschiebt sich das Chaos-Seminar um eine Woche. Das heißt, Chaos-Seminar ist wieder nächste Woche, irgendwas mit 20. Moment, ich muss einen Kalender hier aufmachen. Nächste Woche Montag ist der
16.
Nee.
Kann das sein?
Nicht? Ja, doch, du hast recht. Montag, der 16. ist Chaos-Seminar über Milos Mailhändler.
Ja, genau. Den MMH.
Genau.
Nicht den NMH, nicht zu verwechseln.
Ich werde wahrscheinlich leider nicht kommen können, das ist sehr schade. Ich freue mich eigentlich schon lange auf den Vortrag.
Mhm. Weil Milo da schon eine Weile drin rumbastelt und...
Ja. Ich mag Milos Vorträge sowieso.
Ja.
Naja, hoffentlich wird es eine Aufnahme von geben. Die kann man sich dann runterladen auf ulm.ccc.de. Radiosendung kann man auch runterladen, www.defradio.de. Falls die schon geschnitten sind, bisher sind die meisten geschnitten.
Die letzten, ja, noch nicht ganz, aber...
2 fehlen noch. Die letzte und die vorvorletzte.
Ja.
Oder so in die Richtung. Diese hier wird es dann auch irgendwann online geben. Ihr habt einfach ein bisschen Geduld. Wir machen das schon. Das dauert halt, sowas zu schneiden.
Mhm.
Deshalb, habt ein bisschen Nachsicht, wenn das ein bisschen dauert. Und falls es Probleme im Download gibt, da können wir nichts dafür. Wir versuchen es zu lösen, aber da gibt's, ich weiß nicht, wir haben keinen Zugriff auf die Server direkt, die das hosten.
Hm. Komische Synchronisationsskripte, die irgendwie nicht funktionieren.
Ja. Und wir erreichen da irgendwie niemanden, der zuständig wäre.
Ja.
Naja. Wir wünschen euch noch frohe Ostern. Haben wir sonst noch irgendwas?
Nicht, dass ich gerade wüsste.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns so langsam ein bisschen, spielen euch noch ein bisschen Pornophonik zum Abschluss und hören uns in 2 Wochen wieder. Außer ihr hört uns vielleicht nächsten Samstag zu The Sound of, auch auf Radio Free FM. Da werden wir eventuell hier eine andere Sendung noch moderieren. Also falls ihr da Lust habt, wir werden das vielleicht auf Twitter ankündigen oder so, dass wir da Sendung machen. Vermutlich wird es da um freie Musik gehen.
Genau.
Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder mit bisher noch unbekanntem Thema. Aber es macht ja nichts. Ihr wisst, wir kommen, wir finden immer irgendwas. Sind immer da. Auch wenn es nur so eine Sendung ist wie heute.
Ja, aber ist bestimmt hoffentlich auch recht interessant. Wenn ihr meint, dass es nicht interessant ist oder dass es interessant ist, dann könnt ihr uns natürlich auch auf defradio.de im Gästebuch so eine kleine Nachricht hinterlassen.
Hm, wir freuen uns immer. Schreiben öfter Leute rein. Mhm. Immer toll. Auch, ja, Mail oder Twitter oder was auch immer. Alles klar. Wir waren heute im Studio, also hier Hannes neben mir, ich bin Matu. Wir sind defradio und wir verabschieden uns hier von Radio Free FM bis in 2 Wochen, beziehungsweise wer uns hören möchte, nächste Woche Samstag vielleicht, eventuell, unter Umständen vielleicht.
Möglicherweise.
Möglicherweise. Jetzt habe ich vergessen, dass ich die Musik auch einschalten muss. Die muss ich, oh je.
Ja. Das ist das Problem, wenn man alle Technik nicht irgendwie mitnimmt, weil man denkt, es gibt es ja und dann funktioniert die Hälfte nicht. Deswegen müssen wir jetzt wieder mit dem Smartphone uns die Musik abspielen lassen, aber ja, irgendwie kriegt man es ja immer hin.
Ja, und jetzt sind wir auch soweit, das heißt, jetzt können wir uns dann auch verabschieden und Musik spielen und uns dann irgendwann wieder hören. Bis dann, ciao.
Ciao.
on as though the days are over. Say hello to the cold and friendly night. We'll laugh and sing and